Herzlich willkommen zum facettenreichen Podcast Das Herz einer Frau. Kommunikation, Emotionen und Temperamente. Ladies and gentlemen, let me present you the one and only Yvonne Schönau. Clap your hands, so clap your hands, clap your hands, baby, clap your hands. Okay, also hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das Herz einer Frau. Mein Name ist Kim Jasmin und wie ihr das gerade schon mitbekommen habt, mein Gast heute ist Yvonne Schönau. Sie ist Expertin für Teambuilding und Community-Führung. Sie gibt Führungskräftetrainings, Trainings im Bereich Rhetorik, Moderation. Außerdem ist sie Head Coach bei Tobias Beck und hat jetzt ihr eigenes Seminarformat in Deutschland, das Self-Expression Seminar, was eigentlich live aus den USA hier rübergekommen ist. Und ja, ich habe dieses Seminar besuchen dürfen im letzten Jahr. Ich kenne Yvonne schon aus der Zeit von Tobias Beck. Also ich habe die OTS, das On the Stage Seminar von Tobias Beck gemacht und habe damals Yvonne kennengelernt, die sich sehr stark auf die Körpersprache und überhaupt auf Sprache fokussiert hat. Das heißt, den einen Teil hat Tobias übernommen und dann hat sie uns da auch gecoacht, als wir auf der Bühne standen. Und Yvonne ist mir wirklich einfach im Gedächtnis geblieben. Er hat mich total berührt und ich dachte, was für eine starke, unglaublich tolle Frau. Und dann habe ich ihr Seminar gemacht und sie hat mich in Momenten gehalten und hat mich durch Dinge durchgeführt, wo ich teilweise wirklich gedacht habe, das geht nicht, da komme ich nicht drüber hinweg. Ich war auf der Bühne gestanden und ich habe geheult wie ein Schlosshund, weil ich dachte, so, ich hatte Angst. Und ich gebe zu, als ich 18 war und auf der Bühne stand, hatte ich diese Angst nicht. Und diese Angst hat sich über die Jahre aufgebaut. Und vor allem war das eine Angst, die immer wieder in den Vordergrund gerufen hat, dass ich eigentlich zum Schluss gedacht habe, mich bewerten da unten alle. Die sitzen alle da und die denken sich, boah, was macht die da oben überhaupt? Und ein weiterer Punkt war immer gewesen, dass ich gedacht habe, ja komm, da gibt es genug andere, die können es besser. Und wisst ihr was? Das mag sein. Aber am Ende hat jeder von uns ein ganz spezielles Talent. Und jeder von uns ist in der Lage, die anderen zu berühren. Und es geht nicht darum, was die anderen da unten denken. Weil wenn du da bist, wenn du in Verbindung trittst mit jedem Einzelnen oder mit der Gruppe, die jetzt, ich rede jetzt von der Bühnensituation, deshalb sage ich da unten, wenn wir in Verbindung treten mit der Gruppe oder mit dem Einzelnen, dann sind wir da, dann hören die anderen uns zu. Und dann sind wir auch in der Lage, von den anderen aufzunehmen. Und das ist was ich bei diesem Seminar mitnehmen durfte. Ich war da oben gestanden, ich hatte Tränen und ich bin plötzlich in Verbindung gegangen mit jedem Einzelnen. Und ich habe wirklich so ein schlagendes Herz gehabt und dachte mir so, wow, diejenige, die sich ausgrenzt, bin ich. Und das ist eine Geschichte, die Yvonne auch in diesem Interview teilen wird, nämlich das Gefühl, immer am Rande zu stehen und nie Teil des Ganzen zu sein. Und am Ende, dass wir diejenigen sind, die dieses Gefühl haben, aber es ist nicht die Gruppe, die uns unbedingt ausschließt. Und der Schritt, dann in die Gruppe zu gehen, diese Angst zu überwinden, ist vielleicht manchmal gar nicht so groß, wie wir denken. Yvonne spricht auch über ihre Freundschaft mit Tobias Beck. Natürlich spricht sie generell über das Sprechen, wie sie zu diesem Self-Expression-Seminar gekommen ist, über ihre eigene Geschichte. Also es ist ein sehr, sehr persönliches, ein wunderschönes Interview. Und ich bin sehr, sehr dankbar, liebe Yvonne, dass wir dieses Interview gemeinsam machen konnten. Und euch da draußen wünsche ich jetzt ganz, ganz viel Spaß. Herzlich willkommen beim Podcast Das Herz einer Frau. Mein Name ist Kim Jasmin und ich bin verbunden mit Yvonne Schönau. Ich finde es total aufregend. Herzlich willkommen, Yvonne.
Hallo zusammen.
Hallo. Genau. Also wie fange ich am besten an? Erstmal, Yvonne, wie ich dich kennengelernt habe und dann, was du machst. Denn ich war vor, ich glaube, es ist jetzt schon fast 2,5 Jahre her, bei Tobias Beck beim Own the Stage Seminar. Und du bist einer seiner Head Coaches und hast damals den Kommunikationspart übernommen. Mhm. Und ich fand dich unglaublich beeindruckend. Also ich weiß noch, du warst auf der Bühne gestanden und es ging um Körpersprache, es ging um die Art und Weise, wie wir betonen. Das war so ein bisschen auch dein Fokus bei On the Stage gewesen, unter anderem. Und das war der Teil, wo ich gedacht habe, faszinierende Frau. Und wir sind auch irgendwie über diese 2,5 Jahre im Kontakt geblieben. Dann
habe ich mitbekommen, dass du aus Asien zurückgekehrt bist und dein eigenes Seminarformat hattest. Und ich glaube, ich war einer deiner ersten Anmeldungen. Ich weiß es gar nicht. Ich habe auf jeden Fall den Podcast mit Tobias gehört. Und da wurde dann dein Self-Expression-Seminar mit angepriesen und ich dachte, okay, das muss ich machen.
Ja, du bist ja eine Frau von schnellen Entscheidungen und deswegen, stimmt, warst du eine der Ersten, die mit dabei waren.
Genau, und da an der Stelle schon mal zu meiner ersten Frage, also dein großes Motto ist raus aus dem Kopf, rein in den Erfolg. Was bedeutet das für dich, raus aus dem Kopf?
Raus aus dem Kopf zu kommen, ist für mich ganz klar, dass wir ganz oft gefangen in unseren Gedanken sind, die uns eine Geschichte erzählen und wir dadurch verpassen, was eigentlich gerade im Augenblick passiert in der Realität und in den Mitmenschen. Ne, zum Beispiel eine Situation, du bist mit jemandem im Kontakt und dann meldet er sich lange nicht und dann spinnst du dir im Kopf die wildesten Sachen zusammen, ne? So, oh, warum meldet die Person sich jetzt nicht mehr? Habe ich was falsch gemacht? Und dann wird das in deinem Kopf immer schlimmer. Also das Gehirn ist ja sehr, sehr kreativ, wenn es um die Erfindung von Geschichten geht. Und dann fängst du an, dich irgendwie schlecht zu fühlen. Und das hat gar nichts mit der Realität zu tun. Und anstatt einfach den Hörer in die Hand zu nehmen und zu sagen oder eine Nachricht zu schreiben, so, hey, ich mache mir Gedanken, woran liegt's? Oder du, ich denke gerade dies, das, jenes. Machen wir mal einen kurzen Reality-Check. Wie ist denn das von dir gemeint? Also, ein kleines Beispiel von mir persönlich. Ich hatte mal einen Partner und der wollte immer mit ganz vielen Freunden gemeinsam in Urlaub fahren. Und nicht mit mir alleine. Und dann habe ich gedacht, ja, boah, ich bin dem nicht genug. Liegt das jetzt an mir? Und dann kannst du dir ja vorstellen, das fühlt sich da nicht schön an, wenn man so eine Gedanken hat. Und dann, anstatt einfach so das so hinzunehmen, bin ich halt raus aus dem Kopf und habe gesagt, du, wenn du sagst, du willst mal mit anderen in Urlaub fahren, erklär mir mal, warum ist denn das so? Bin ich dir nicht genug? Also ich habe sozusagen den Mut zusammengenommen, das anzusprechen, was in meinem Kopf ist. Und hat sich einfach herausgestellt, dass er ein total geselliger Typ ist und sagt, nee, er findet es einfach schön, wenn viele Leute um ihn rum sind. Und habe ich gedacht, ach, Gott sei Dank, ich habe es angesprochen. Wunderbar, hat gar nichts mit mir zu tun. Und das sind jetzt einfache Beispiele aus dem Privatleben, aber das gibt's halt ständig und immer. Und wirklich dieses raus aus dem Kopf, Dinge zu sehen, wie sie sind, ohne, wie mein Mentor immer so schön sagt, made up shit im Hintergrund, im Kopf. Wirklich zu sehen, was gerade in der Realität vor mir ist, wo ich präsent bin, das ist raus aus dem Kopf. Und dann bist du natürlich rein im Erfolg, weil wir uns ja immer denken, oh Gott, was kann alles Schlimmes passieren, anstatt es einfach dann zu tun. Das ist also eine gute Methode, auch um Ängste zu überwinden, einfach zu sagen, was hier gerade los ist in meinem Kopf. Es ist nur ein Gedanke und auch ein Gedanken miteinander dann zu teilen. Und das bringt uns Menschen einfach näher. Und deswegen kann ich auch gerne sagen, raus aus deinem Kopf, rein in die Emotion. In dem Moment zu fühlen, wie es ist. Und es, der Gedanke ist ja erstmal nur ein Gedanke. Also keine Realität.
Einer deiner großen Mentoren ist ja Larry Gilman, der arbeitet ja auch, also er ist ja im Schauspiel sehr bewandt, ist ja Regisseur, soweit ich weiß, richtig?
Yes. Also er hat damals, wenn ihr noch, also wenn ihr schon ein bisschen älter seid, dann kennt ihr vielleicht auch den Film Cool Runnings. Das war so eine afrikanische Bob-Mannschaft, die dann, ja, Bob gefahren ist. Das liegt jetzt nicht so nah, und da war Larry einer der Schauspieler und er ist am Broadway, an einem Board, unterrichtet Schauspieler, aber nicht nur das, sondern coacht auch Fortune 500 CEOs, weil es eben genau darum geht, zu sehen und dann Neues kreieren zu können. Und dann bist du halt voll im Leadership. Ja, und dann bist du in Stärke, in Control, kannst auch Entscheidungen für dein Leben besser treffen und lässt dich eben nicht bestimmen durch die Geschichte und die Stories, die dein Gehirn jeden Tag kreiert. Denn unser Gehirn will Drama. Drama, 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 sonst ist ihm langweilig. Und das ist die einzige Methode, finde ich. Also für mich, sicherlich gibt es noch andere, wie du da rauskommen kannst. Raus aus dem Kopf.
Aber warum ich jetzt auf Larry gekommen bin, ist einfach, weil ja im Schauspiel wird viel mit dem Körper gearbeitet. Und wenn ich jetzt an dein Self-Expression-Seminar vom November denke, du hast ja auch sehr viel mit dem Körper gearbeitet. Also in erster Linie, wir mussten unsere Stimme finden und dann auch der Moment, dass du uns immer wieder zum Atem gebracht hast. Das heißt, eigentlich ist ja dieser Moment raus aus dem Kopf viel auch das Gefühl rein in den Körper.
Absolut.
Würdest du sagen, dass man zum Beispiel, wenn jetzt dieses Kopfkino läuft, dass es Methoden gibt, um sich da erstmal rauszuholen, um dann zum Beispiel den anderen in einem Gespräch zu konfrontieren mit, hey, zum Beispiel, was du vorhin gesagt hast, du fährst immer mit den Freunden zusammen in Urlaub mit mir, wieso geht das nicht alleine, ich würde gerne mal mit dir alleine fahren. Was kann ich da zum Beispiel tun, wenn ich merke, okay, jetzt erzählt mir mein Kopf wieder Geschichten? Und wie kann ich das unterscheiden? dass der Kopf Geschichten erzählt.
Ja, absolut. Also als erstes, um die erste Frage zu beantworten, die Techniken, die du machen kannst. Raus aus dem Kopf heißt auch rein in den Körper. Wenn du merkst, oh Gott, emotional übermannt mich was oder ich bin total in meinem Gedankenkarussell gefangen, dann machst du was Körperliches. Auf der Bühne machen wir zum Beispiel dann direkt 10 Jumping Jacks. Ja, wenn du spontan sein musst, du musst deinen Körper in Wallung bringen, du musst ihn fühlen. Denn wenn du beschäftigt bist, also wenn dein Körper beschäftigt ist mit Dingen, dann werden so viele Kapazitäten aufgebraucht, dass dein Gehirn gar nicht mehr so viel denken kann. Mhm. Ja, also jeder, der sich vorgenommen hat, morgens früh joggen zu gehen, kann einfach ja aufstehen und losrennen. Aber was halt passiert ist, wenn du solche neuen Habits versuchst zu etablieren, ist, dann liegst du so im Bett und dann fängst du an zu denken. Und denkst, oh Gott, ich habe keinen Bock, dann bist du voll im Kopf und dann wird das immer schlimmer. Und dann ist irgendwie eine halbe Stunde vergangen, wo du darüber nachdenkst, wie sehr du keinen Bock hast und was du jetzt machen musst. Anstatt wirklich, okay, ich bewege mich jetzt einfach schnell. Du musst dein Gehirn austricksen in dem Moment, ne? Okay, schnell bewegen, alles klar, ist nur ein Gedanke. Und das kannst du halt in ganz vielen Situationen machen. Oder was gut funktioniert, viele reden ja immer darüber, präsent zu sein. Ja, und ich habe mich immer gefragt, oh Gott, wie geht denn das? Ja, also, ja, durch Meditation und diese ganzen Sachen. Und dann gibt's halt Menschen, die tun sich schwieriger damit und finden nicht so direkt einen Zugang. Wie bin ich denn präsent? Und das Gedankenkarussell geht los, wenn wir nicht im Jetzt sind, sondern die Ängste kommen und die Stories kommen, wenn wir in der Vergangenheit Dinge durchdenken und in der Zukunft. Und dadurch verpasse ich ja, was jetzt hier gerade ist. Also wenn ich jetzt hier in der Situation bin und den Podcast höre, dann mir einfach zu sagen, okay, ich atme erstmal, weil dann bin ich in meinem Körper und atme immer mit Mund auf, einatmen durch den Mund und ausatmen durch den Mund und wirklich zu gucken. Also ich beschreibe mir dann, was ich sehe. Okay, ich gucke gerade auf die Couch, ich sehe die Kissen und hole mich dann ins Hier und Jetzt mit meinen Gedanken und sage, okay, ich sitze hier auf dem Stuhl, okay, ich bin hier in meiner Wohnung, alles ist gut. Und das sind so Methodiken, wenn ich mal durchdrehe. Zum Beispiel, also wenn ich mal aus dem Nähkästchen privat plauder, hatte ich eine Phase, da ging es mir nicht gut, weil ich gerade Schluss gemacht hatte mit meinem Partner. Und dann geht das ja immer so auf und ab und dann lag ich im Bett und war ganz schlimm traurig und habe ganz doll geweint. Und obwohl ich ja diejenige war, die das Ganze beendet hat. Und dann ging es mir so richtig schlecht. Und dann hat mir mein Kopf die Geschichte erzählt, so, ja, keiner liebt mich und ich werde immer allein sein und keiner kümmert sich um mich und ich muss immer alleine regeln. Also wirklich so diese Gedanken. Und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, halt, stopp. Atmen, das Fühlen. Und dann habe ich mich umgeguckt und gedacht, okay, wo bin ich? Okay, ich liege in meinem Bett, alles ist gut. Okay, ich habe es auch schön eingerichtet, meine Wohnung. Hey, und dann so, es kümmert sich ja doch jemand um dich. Du dich selbst und das hast du gut gemacht. Und so hat mir das halt geholfen, da dann rauszukommen, ne? Wirklich im Jetzt zu sein und nicht im Jammertal meine eigenen Story festzuhängen, sondern zu sehen, was jetzt ist. Und daher auch die körperlichen Dinge, okay, zu fühlen, wo sitze ich gerade, Jumping Jacks bewegen, irgendwas machen, abspacken, laut schreien, wenn du nicht schreien kannst, erstmal hüpfen und dann schreien. Weil wenn du denkst, oh Gott, ich muss jetzt laut schreien, dann bist du schon wieder so, nee, ich kann jetzt aber nicht schreien, was ist, wenn mich jemand hört? Ja, weißt du, oh Gott, es ist so fucking anstrengend. Und dann einfach springen, zack, los, raus. Genau, das sind so Methoden.
Aber was ich total interessant finde, weil es ist ja häufig auch so, dass gesagt wird, fühl erstmal. Und ich habe aber zum Beispiel festgestellt, was du jetzt auch gerade gesagt hast, dass ja unsere Gedanken auch Gefühle erzeugen. Also wenn wir jetzt in dein Beispiel, du liegst im Bett und dann geht der Film los, dann fühlst du dich immer schlechter, du denkst, du bist alleine. Und dann kommt so ein Kreislauf zustande, der Körper wird eng. Und ich habe gemerkt, also dieses nur dann zu fühlen, ist häufig auch nicht richtig, sondern wirklich auch die Gedanken dann zu überprüfen. Was denke ich denn gerade? Weil der Körper wird ja nur fest, wenn irgendwelche Gedanken gekommen sind, die vielleicht auch einfach nicht wahr sind.
Ja, absolut.
Also so. Aber deshalb auch die zweite Frage, woran erkenne ich das, dass dieser Film läuft? Also was ist das? Es gibt ja auch Gedanken, die durchaus wahr sein können, dass wir dann zum Beispiel sagen so, hey, also mein klar, das ist, glaube ich, immer eine Frage auch der Kommunikation, gerade jetzt in Partnerschaften dann irgendwie zu fragen, so sag mal, hast du es so gemeint? Aber angenommen, es kommt ein Gedanke, der wahr ist, der unseren Körper zuzieht. Also wann gibt es da, ja, ich weiß nicht, gibt es da irgendwie so ein Werkzeug oder irgendwas, wo da draußen jemand für sich wirklich überprüfen kann, aha, okay, das ist jetzt wirklich unwahr?
Also ich würde da gern von dem Begriff wahr und unwahr erstmal weggehen, sondern erstmal dir zu sagen, okay, ein Gedanke ist erstmal ein Gedanke. Das weißt du ja, das machen wir ja im Seminar ganz viel.
Ja, stimmt. Erstmal ein Gedanke.
Weil ob du jetzt den gut findest oder wahr oder unwahr, das ist ja wieder die Bewertung über den Gedanken. Und wie du ja weißt, Bewertungen über Gedanken sind ja auch nur Gedanken über einen Gedanken. Und damit schaffst du dir erstmal Platz im Kopf, um zu sagen, okay, ich erlaube mir hier jetzt mal gerade alles denken zu dürfen. Alles. Beispiel, was ich oft bringe, ist, wenn du Kinder hast, also an die Eltern hier in dem Podcast, oder du keine Kinder hast und selbst mal Kind warst, dann kam garantiert schon mal der Gedanke bei jedem Elternteil auf, oh Gott, ich würde jetzt mein Kind am liebsten, oh, das macht mich verrückt. Und das ist erstmal nur ein Gedanke und dann passiert noch gar nichts. Keine Realität, kein gar nichts. Der ist weder wahr noch falsch, der ist jetzt einfach erstmal da. Und das Krasse ist, es macht dich nicht zum schlechten Menschen, das zu denken. Mhm. Oder ein anderes Beispiel. Du bist, keine Ahnung, in einer Partnerschaft und dann gehst du die Straße runter und dann siehst du eine Person, die findest du total attraktiv und plötzlich geht in deinem Kopf so, sagt dein Kopf, boah, also mit der Person würde ich jetzt gerne körperlich austauschen. Wow. Richtig toll. Und du sagst, boah, ich bin verliebt, so schön. Oder derjenige ist so schön. Und dann merkst du auch, dass du eine körperliche Reaktion bekommst. Und dann auf einmal kommt ein anderer Gedanke, der sagt, das darf ich ja nicht denken. Ich bin ja in einer Beziehung. Oh Gott. Oh Gott. Und dann fühlst du dich schlecht. Und warum? Alles nur wegen Gedanken. Und dir wirklich mal diesen Raum zu geben und zu sagen, hey, es ist erstmal nur ein Gedanke. Es ist noch nichts passiert. Ich habe nichts getan. Bin nicht fremdgegangen. Es war einfach erstmal nur ein Gedanke. Und wirklich dir diesen Raum im Kopf zu geben und nicht gegen deine Gedanken zu arbeiten, das ist dann der Schritt 1. Wenn du zum Beispiel, aber ich nehme jetzt das Partnerschaftsbeispiel, das immer wieder kommt und du eine Person immer wieder triffst und merkst, wow, da kommt ein Gedanke immer und immer wieder, dann solltest du da einfach mal näher hingucken und sagen, hey krass, der kommt immer wieder, warum eigentlich? Dann bedeutet er dir was. Das macht ihn nicht wahrer oder falscher, sondern sagt einfach nur, hey, hier guck mal genauer hin. Was gibt's denn hier gerade zu entdecken für dich Neues? Also im Sinne von, okay, warum findest du den attraktiv? Was hast du bei dir nicht? Was löst das aus? Was musst du vielleicht besprechen? Woran liegt das, da genauer hinzugucken? Und das ist wirklich der Tipp, wenn du mich fragst, wie erkenne ich das mit den Gedanken, dass es jetzt keine Story ist, sondern ja mehr Realität für mich hat, zu sagen, okay, welcher Gedanke kehrt denn dann immer wieder? Und auch zu gucken, Gedanken sind wieder gut und schlecht. Es gibt halt einige, die tun uns gut und die tun uns nicht gut. Und dann zu sagen, aha, wenn du dir dein ganzes Leben lang die Story erzählst, ich gehöre nicht dazu, ich bin anders, dann denkst du ja, das ist wahr. Dann denkst du, das ist Realität, weil es fühlt sich halt schlecht an. Du bist in großen Gruppen unterwegs, du fühlst dich trotzdem alleine. Du siehst die anderen, wie sie miteinander reden. Sie gehören, und du hast aber immer dieses, ach ja, ich gehöre ja wieder nicht dazu. Und dann zu sehen, hey, das ist aber nur eine Geschichte. Ich mache ja auch Dinge, die tun, dass ich nicht dazugehöre. Und das erzähle ich ja von mir aus der Praxis. Einfach, das ist meine Lebenserfahrung, weil ich so ein Mädchen war, was gesagt hat, ich gehöre nicht dazu. Also ganz kurz in der Schule, wir waren 13 Mädchen, 13 Jungen. Und dann wurden so Zweiergruppen gebildet, Sitzpartner. Und da bin ich halt übrig geblieben. Und das war so das erste Mal, dass ich so gedacht habe, krass, ich gehöre nicht dazu, nicht zu den Mädchen. Ich habe keine beste Freundin. Das war eine Realschule und ich saß dann neben den Jungs. Aber anstatt in dem Moment schon zu sehen, natürlich gehöre ich dazu, ich gehöre halt jetzt zu den Jungs eher, weil ich habe ja einen Sitznachbar, ich bin ja nicht allein. Mein Kopf hat mir aber gesagt, krass, du hast keine beste Freundin, deswegen gehörst du nicht dazu. Und da konnte ich halt nicht sehen, was ist. Und dann ging das weiter im Sportunterricht, wenn bei Badminton du einen Partner wählen musstest, haben sich natürlich die Mädchen zusammengefunden. Und dann wieder der Gedanke, ich gehöre nicht dazu. Dann später in der Ausbildung, da bin ich gemobbt worden, in den Raum reingekommen, alle Leute haben aufgehört zu reden, also da waren hauptsächlich Frauen, da habe ich gedacht, na toll, ich gehöre halt wieder nicht dazu. Dann während des Studiums, ich hatte 3 Jobs gleichzeitig, war nie in irgendwelchen Lerngruppen, weil ich ganz viel gearbeitet habe und Studentenpartys konnte ich irgendwie nicht so richtig was mit anfangen und dann habe ich auch wieder gedacht, ich gehöre halt wieder nicht dazu. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn ich jetzt mal irgendwie so 30 bin, dann wird sich das ja mal irgendwie so von alleine regeln. Und dann kam eine krasse Erkenntnis für mich auf einem Seminar 2015 in Phuket mit ganz vielen Menschen aus unterschiedlichen Ländern der Welt. Und da waren wir 5 Tage zusammen Und da hieß es, ihr müsst als Gruppe zusammenwachsen. Na ja, toll. Endlich gehöre ich vielleicht jetzt mal dazu mit anderen Kulturen, wo jeder auch irgendwie fremd ist. Und dann bestand meine Gruppe aus 5 Vietnamesen, die kein Englisch konnten, 2 Indern, Rajiv und Sujata. Rajiv, der übrigens mittlerweile in Indien sowas wie der Tobias Beck von Indien ist, im Übrigen. Der war da mit mir in der Gruppe.
Echt?
Ja, richtig bekannter Typ mittlerweile. Und dann war da noch Ryan aus Südafrika und Louise aus Australia. Und da waren noch ein paar andere Leute und ich.
Wie habt ihr euch denn unterhalten, wenn die nicht alle Englisch?
Also Englisch, die Vietnamesen hatten einen Dolmetscher dabei. Und das Witzige ist, nach einer Zeit hattest du das Gefühl, du bist halt mit denen verbunden. Aber da war so Mittwochabend und dann bin ich kurz rausgegangen aus dem Raum, wo wir das Training hatten und wir mussten als Gruppe für uns selber weiterüben. So ähnlich so wie du bei On the Stage mit deinen Gruppen geübt hast. So was habe ich ja da auch gemacht. Und dann bin ich halt zurück und dann stand die Tür von dem Raum so ein Spalt offen und dann habe ich da durchgeguckt. Und dann habe ich halt Rajiv gesehen, wie er mit Ryan spricht und die Vietnamesen, die haben gelacht, die haben sich in den Arm genommen. Und ich stand halt so vor der Tür und habe gedacht, hey, jetzt bist du irgendwie Mitte 30 und irgendwie gehörst du immer noch nicht dazu. Und dann habe ich gedacht, was ist denn eigentlich hier los? Das ist ja, also wer steht denn hier vor der Tür? Das machst ja du. Also das hat dir ja keiner von denen gesagt. Nee, also Yvonne, du gehörst jetzt aber nicht zu unserer Gruppe.
Ab vor die Tür.
Ja, ab vor die Tür. Du gehörst nicht dazu. Und dann habe ich in dem Moment, das hat wirklich so lange gedauert, in dem Moment realisiert, krass, das ist mir ist ein Gedanke, den mir mein Gehirn schon erzählt, seitdem ich irgendwie in die 5. Klasse gekommen bin. Wie kacke ist das denn? Ich will jetzt, dass sich das ändert. Und dann habe ich gedacht, gut, ich habe jetzt hier 2 Möglichkeiten. Entweder ich bleibe jetzt hier vor dem Raum stehen, wieder trauerklos, mit meiner Pity-Party-Story. Ich gehöre nicht dazu. Oder ich gehe einfach mal rein und stelle mich neben die. Ja, das habe ich dann gemacht. Bin reingegangen.
Hattest du so ein Kribbeln im Bauch, als du es gemacht hast?
Klar, ich habe mich total unwohl gefühlt. Ich habe mich dann nicht in dem Moment sofort dazugehörig gefühlt. Aber ich habe gedacht, so, ich tue jetzt einfach mal so, als würde ich dazugehören. Was soll es, habe ich so gedacht. So gut, ich stell mich mal daneben. Ich tue mal so, als gehöre ich dazu. Und am Ende der 5 Tage, ich bin so froh, dass ich das erkannt habe für mich, wie dieser Gedanke mich beherrscht hat, sich auch real angefühlt hat. Aber eine Story einfach ist, die ich mir selber erzählt habe. Und am Ende der 5 Tage sind wir halt wirklich als Gruppe zusammengewachsen. Ich habe mich noch nie so sehr dazugehörig gefühlt. Ich habe mittags mit den Vietnamesen verbracht. Ich habe kein Wort verstanden. Ich fand es einfach nur schön, mit denen zu sitzen, dieser für mich seltsamen Sprache zu lauschen und mit denen so zu sein. Und das war wie aus so einer United Colors of Benetton-Werbung am Ende, kam ich mir vor, so wirklich bunt gemixt und gedacht, krass, so eine enge Verbindung zu Menschen habe ich noch nie gehabt, nicht mal in meiner eigenen Sprache. Und alles nur, weil, klar, das Seminar hat den Rahmen geschaffen, aber ich erkannt habe, wie meine Gedanken und mein Gehirn mir eine Geschichte erzählt, die mir nicht gut tun und wenn ich die überwinden will, okay, hat sich komisch angefühlt, aber trotzdem dieses Gefühl, dem Gefühl zu widerstehen und zu sagen, ja, aber ich möchte das ja, also muss ich auch was dafür tun. Und dann habe ich rückblickend natürlich erkannt, okay, welche anderen Dinge habe ich getan, damit dieser Gedanke, ich gehöre nicht dazu, tatsächlich auch richtig ist. Weil das Gehirn will uns ja auch immer bestätigen, das will ja Recht haben. Denn wenn ich plötzlich erkenne, oh Gott, das, was ich mir die ganzen Jahre erzählt habe, es stimmt ja gar nicht, dann fängt ja auch meine Lebensgeschichte an zu wanken. Das ist die zweite Sache, richtig zu wissen. Geht es hier um, dass ich weiterhin Recht behalte oder geht es darum, dass ich was Neues entdecken kann für mein Leben? Ja, und das war so ein einschneidendes Ergebnis oder Erlebnis für mich, seitdem sich alles verändert
hat. Ja. Ich finde es spannend, weil du heute im Grunde genommen das auch im Self-Expression-Seminar, also das war für mich persönlich eine Erfahrung, die ich gemacht habe, vermittelst beziehungsweise es geschafft hast, dass jetzt zum Beispiel in meinem Falle es so war, dass ich genau das Gefühl hatte, nicht dazu zu gehören und es auch selber gemacht habe und ja auch kurz davor war zu gehen, mehrfach zu gehen, eigentlich die ganzen 4 Tage stimmt nicht. Ich würde sagen, es waren 2 Tage, die ich definitiv gehen wollte und ab dem 3. Tag hat sich was verändert. Ja. Und ich bin ja dann tatsächlich, ich meine, einer deiner Crewmembers ist hinterher, aber dann der Moment, wo irgendwie klar war, er hat mich ja nicht forciert, zurückzugehen, sondern letztlich ist offen gehalten und ich bin zurückgekommen und dann bist du zu mir gekommen und dann ist das passiert. Und ich bin dann aus diesem Seminar raus und ich habe mich Menschen noch nie so nah gefühlt. Mhm. Weil ich gemerkt habe, dass das, ja, dass ich letztlich diejenige bin, die diese Barriere gekreiert hat und auch niemanden reinlassen wollte und vor allem eine riesengroße Angst hatte, dass ich am Ende wieder alleine bin. Weil wenn ich dann mal alle reingelassen habe, dann könnte es ja auch sein, dass ja alle wieder weg sind. Ich meine, die Garantie haben wir nicht, aber es ist so viel schöner. Also ich muss auch echt sagen, so seit dem Seminar bei dir ist so viel passiert, weil ich einfach merke, also es ist auch nicht so, finde ich ganz spannend, dass der Gedanke ganz weg ist. Der kommt immer wieder. Der ist kleiner geworden, der ist nicht mehr so mächtig. Und es ist auch immer wieder dieses Gefühl da. Aber zu merken, ich habe es einmal überwunden, dann kann ich es auch immer wieder überwunden. Und ich überwinden und ich kann mich verbinden. Und das Verbinden macht viel mehr Spaß.
Das ist auch total schön. Ja, richtig. Also wirklich, Kim, da hast du auch großartige Arbeit an dir selber geleistet, weil das war, ich konnte mich halt, ich wusste genau, durch welchen Struggle du da gehst. Weil so hart du dagegen gekämpft, du wolltest ja unbedingt Recht behalten, nicht dazuzugehören. Und deswegen bist du dann auch weggerannt, um dir das wieder zu bestätigen. Und umso schöner war das, dass du dann geblieben bist und gemerkt hast, hey, krass, das sind Leute. Und ganz ehrlich, auch wenn ich darin Kurse gebe, ich habe das auch. Jetzt am Wochenende hätten wir Personality Bootcamp. Und dann am Ende wurden so Filme oder Fotos von den ganzen Teilnehmern und ihren Gruppen gezeigt. Und dann habe ich mir diese angeguckt. Und dann kam bei mir auch der Gedanke, auch schön die anderen. Ach, ich gehöre ja nicht dazu, wieder so, ne? Und dann habe ich aber gemerkt, ach, guck mal, da ist er wieder, der Gedanke. Ist ja interessant. Und das einfach wahrzunehmen, der wird halt kleiner, aber der hat dich nicht mehr im Griff, der bestimmt nicht mehr dein Leben. Und dann zu sagen, hey Yvonne, jetzt guck dich mal um, du bist ja noch hier. Oder zu sagen, hey Kim, jetzt guck dich mal um, du bist noch hier. Und die Leute sind auch noch alle hier, gerade in dem Moment. Es ist noch niemand gegangen. Und das wirklich zu sehen.
Ich finde halt auch spannend, dass der eigene Kopf einem ja dann auch Beweise liefert. Also das ist ja schon echt spannend, dass das dann, du halt sagst, jetzt, ach, jetzt lachen die da so schön und ich kann da gar nicht mitlachen oder jetzt verstehe ich die überhaupt nicht. Also es ist ja wirklich so diese Maschinerie, die einfach weiterläuft und man kriegt dann diese Geschichten und wird gefüttert und denkt sich, ja genau, und jetzt habe ich alle Beweise dafür, dass ich eigentlich kein Teil bin dieser ganzen Gruppe.
Genau.
Also schon, auf jeden Fall. Du hast Kommunikationswissenschaften und Philosophie studiert, also hast quasi dich auch, ja, bist da in dieses Gebiet ganz intensiv eingestiegen, auch gerade die Philosophie. Was ist das, was dich an der Philosophie gereizt hat?
Einfach, die Philosophie fand ich schon immer interessant, weil sie so unterschiedliche Fragen auf das Leben stellt. Also die Fragen, die wir uns ja, also vielleicht täglich stellen, ne? Also warum bin ich hier, wie funktioniert das überhaupt? Und die Bereiche in der Philosophie, die mich am meisten interessiert haben, ist halt Ethik zum Beispiel. Ne? Also ich habe da Kurse belegt über aktive und passive Sterbehilfe. Ab wann sagen wir, dass ein Mensch ist? Wer entscheidet darüber, ob jetzt der Körper dann belebt wird oder nicht? Was ist Menschenwürde? Oder warum kannst du ein Baby quasi noch abtreiben unterm dritten Monat und aber nach dem dritten Monat dann nicht mehr? Wieso ist es Tötung? Wieso tötest du jemanden, also ein Baby, wenn es gerade geboren ist, aber wenn es noch nicht quasi geboren ist und du in der Woche davor bist und machst dann irgendwas, warum ist das dann noch nicht? Also wer legt das eigentlich fest? Wie entscheiden wir Dinge? Und Erkenntnistheorie, also da sind ja auch ganz verrückte Sachen drin. Ab wann ist etwas Wahrheit in der Logik? Also die linke Gehirnhälfte funktioniert jetzt bei mir so mittel, würde ich sagen. Also Mathematik ist jetzt nicht so meins, aber in der Logik kam es dann wieder so zu Formeln und woher erkenne ich, dass ein Satz wahr ist und dass es dann eine Rechnung ist, die man irgendwie macht? Und dann gab es auch so verrückte Aussagen wie, ja, sind denn die Sachen noch da, wenn keiner da ist, um sie zu sehen? Also wenn ich im Wald bin, dann sehe ich den Wald, dann höre ich den Wald. Und wenn ein Baum umfällt, dann höre ich den Baum, da ist ja jemand da. Aber wenn jetzt, vielleicht hast du es auch schon mal irgendwo gehört, wenn jetzt der Baum umfällt im Wald und ist keiner da, macht er dann überhaupt ein Geräusch? Oder ist er dann überhaupt da? Und das dann so bei alten Erkenntnistheorien halt gesagt wurde, ja Gott sieht ja immer alles, deswegen ist dann auch alles da. Also das fand ich halt einfach interessant, wo das so herkommt, weil das auch schon uralt ist und viele Dinge, die Sokrates oder Aristoteles gesagt haben und getan haben, die für uns heute immer noch von Bedeutung sind. Also wie geschichtsträchtig das ist, dieses ganze Menschsein-Thema. ja, Philosophie hat mich einfach interessiert.
Das hört sich auch so an, als ob du da so das erste Mal deine Zugehörigkeit gefunden hast. Du hast ja auch dann in dem Studium Tobias kennengelernt und ihr seid ja bis heute auch noch sehr, sehr gut befreundet. Was ist das, also was, erstmal, was hat euch zusammengeführt und was macht diese Freundschaft aus für dich?
Das ist ganz witzig. Also wir haben zusammen Kommunikationswissenschaften belegt und dann musst du im Grundstudium, musstest du einen Grundkurs machen, wo du immer um 8 Uhr früh sein musstest. Und wir, der Tobi und ich, wir sind beide nicht so die Frühaufsteher. Und wenn du im Auditorium bist und aus Wuppertal nach Essen fahren musst, kommst du halt immer was später. Und dann ist ja kein schöner, bequemer Stuhlplatz mehr frei, sondern noch die Treppe. Und da habe ich dann den Tobi immer getroffen. Im Grundkurs ganz hinten auf der Treppe. Und am Anfang, weißt du, ich hatte da so eine khakifarbene, ich sag mal, Schlabberhose an, ja, die so locker sitzt, schwarze Turnschuhe und dann noch so eine Kapuzenjacke. Kennst du noch diese Jacken mit so in Schwarz mit so einem Fellkragen dran, sowas? Und der Tobi kam immer so rein, schon damals im Anzug. Schöne Haare gegelt nach hinten mit so Abzeichen am Revers. Und ich habe immer, der ist ja auch groß, ist ja jetzt auch nicht klein. Und dann habe ich gedacht, was ist das eigentlich für ein Typ? Aber der hat sich mit mir im Anzug immer schön hinten auf die Treppe gesetzt. Und dann hatten wir so ein Ritual. Das Ritual war, ich habe immer belegte Brötchen mitgehabt, habe ihm immer was angeboten. Er hat immer abgelehnt. Aber ich habe hartnäckig immer weiter angeboten. Und dann fing das eigentlich so an, dass wir uns gemeinsam über die anderen Studenten unterhalten haben, weil uns so viele Dinge so abstrus vorkamen. Also zum Beispiel sagst du in der dritten Reihe immer eine, kennst du so Leute, wenn die sich melden oder was sagen wollen vor anderen, dann machen die so Übersprungshandlungen. Also die wollte was sagen, dann hat sie auf einmal so ihren Arm und so nach vorne gestreckt und so verlegen und dann so, ja, also, und dann hat sie ihren Arm so bewegt und sich gekratzt und das fanden wir halt komplett witzig, weil wir halt gedacht, ey, mach dich mal locker, was machst du mit dem Arm? Sag doch einfach, was du sagen willst. Und dann gab es eine Situation, da gab es noch Handys mit Tasten. Da hat ein Mädel vor uns in der Reihe und du sitzt eh schon hinten, dann hörst du ja nicht so gut, weil du nicht so nah dran bist. Und dann hat ein Mädel mit ihren gemachten Fingernägeln auf ihrer Plastiktastatur rumgeklimpert. Das hat einen riesen Lärm gemacht. Das war nervtötend. Und dann habe ich irgendwas zu ihr gesagt, zusammen so nach dem Motto, hör mal, geht es noch oder kannst du auch leiser tippen? Wir hören ja nichts. Und dadurch bin ich irgendwie mit dem Tobi immer ins Gespräch gekommen, dass wir uns halt über die anderen auch so kaputt gelacht haben. Wir hatten schon immer auch den gleichen Humor. Und dann kommen wir aus Wuppertal und irgendwann hat er mich halt gefragt, ob ich mal mitkommen will auf eine Geschäftspräsentation. Tobi war damals im Network tätig und ja, dann bin ich dahin. Dann kam er da mit seinem SLK vorgefahren, mit der Abzeichen am Revers, wie das in so einigen Networks ja so ist. Und dann weiß ich noch genau, da sagte der, ja Yvonne, wir gehen jetzt hier nach Köln auf so eine Präsentation und ich bin da ein bisschen bekannter, also es kann sein, dass mich viele Leute ansprechen, weißt du, und ich immer noch in der Khaki-Hose und dem Kapuzen,
und dem Fell. Genau.
Also richtig businessmäßig hat komplett gepasst und bin ich mit dem da rein, hör mal, und die Leute, oh der Herr Beck, ich denke, mein Gott, mit was für einem Typen bin ich denn jetzt hier unterwegs? Der ist ja, scheint ja komplett wichtig zu sein. Und so ging das halt weiter. Ich bin ins Network eingestiegen, wir haben viel Zeit verbracht. Und was uns beide als Freundschaft aufmacht über die Zeit, ist definitiv der Humor. Also unsere Gehirne funktionieren sehr ähnlich. Wir denken viel in Bildern. Und dann können wir uns über Sachen rein beömmeln. Und wo wir einfach nur lachen und jeder spinnt das Bild des anderen weiter, da haben wir einen sehr guten Draht. Ich denke mal, dann kommt noch der Dialekt mit dem Wuppertaler zwischendurch dazu. Das ist dann wie, als würde man mit dem Opa reden. Das ist halt witzig. Ja, also das verbindet uns sehr. Und wenn Tobi jetzt über mich spricht und er mich vorstellt, dann sagt er immer, wie mutig ich bin und dass ich viel mutiger bin als er und ich ihn zu vielen Dingen gebracht habe, wie eben am Seminar teilzunehmen in Taiwan, dann denke ich immer, ey krass, der findet mich so mutig. Aber ohne den, der geht halt vor. Also der ist halt hier der Frontmann. Wenn der jetzt nicht öffentlich gegangen wäre, keine Ahnung, ob ich jemals ein Seminar auch gegeben hätte, obwohl das mein Herzenstraum gewesen wäre. Und ich kann ihm auch Dinge sagen, wo andere ihm Honig ums Maul schmieren, sage ich jetzt mal. Mhm. Wo ich sage, nee, also so geht es so nicht, Herr Beck. Ne? Dann sage ich immer so, Tobias, wenn ich dann schon so komme, dann weiß er schon Bescheid. Ja, es ist einfach witzig.
Habt ihr dann noch Phasen gehabt? Ich meine, du warst viel im Ausland, also dass ihr Momente hattet, wo ihr dann weniger Kontakt hattet, oder war es immer intensiv? Also dass ihr, wenn du in Deutschland warst, ihr euch immer gesehen habt?
Nee, immer intensiv war das nicht. Es gab so eine Zeit, witzigerweise, als ich ins Ausland gegangen bin, hat sich das intensiviert, aber nicht, weil wir uns gesehen haben, sondern weil wir dann über FaceTime in Kontakt geblieben sind, weil das ist dann die Phase gewesen. Kurz bevor ich ins Ausland gegangen bin, vor 4 Jahren, hat er halt eine E-Mail geschrieben an den Christian Gärtner, an mich und noch ein oder zwei Leute, dass er eben mit Trainern zusammenarbeiten will. Und dann wusste ich schon, ich gehe ins Ausland, und das hat mich total geärgert, weil ich gedacht habe, boah, wir haben früher immer schon Geschäftspräsentationen zusammengehalten, ich habe moderiert, wir haben Trainings gegeben, boah, ich will das eigentlich. Und dann war ich ein halbes Jahr in Shanghai und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, ey Tobi, mir fehlt die Energie, ich finde dieses gemeinsame Schaffen super, was muss ich tun? Und dann hat er gesagt, er besucht die und die Seminare, und dann haben wir uns getroffen und dann ging die Reise los, Dezember 2015, wo wir dann zu dritt mit Christian Gärtner zusammensaßen und gesagt haben, komm, jetzt lass mal hier was Größeres machen. Mhm. Das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her.
Ich wollte gerade sagen, das sind ja gerade mal 3 Jahre. Unglaublich. Ja,
unglaublich, ne? Ja. Komplett verrückt. Und vorher war es halt, wir sind immer in Kontakt geblieben. Also ich war bei seiner Hochzeit mit Rita, die da schon schwanger war. Tobi hat eine All-White-Party mal bei sich zu Hause gemacht. Da habe ich dann ganz stolz meinen damaligen Freund mit hingebracht und gesagt, guck mal, Tobias, das ist mein neuer Freund. So, das war mal so. Und wenn dann haben die immer zu Hause bei Eurovision Song Contest Freunde eingeladen und immer ein Happening draus gemacht. Also das ging schon immer wieder, aber du kennst das ja, mit einigen Freunden geht dann mal was auseinander, weil die Leben gerade unterschiedlich sind, dann findet man wieder zueinander. Und also wir haben Kontakt gehalten. Dann war er irgendwann mal in meiner Downline, im Übrigen nach dem Network. Da habe ich gedacht, super, ich habe Tobias Beck in der Downline. Jetzt läuft's, passives Einkommen, juhu. Und so hat sich das dann halt entwickelt, ne? Also über die Freundschaft einfach irgendwie. Weiß auch nicht, es hat so gepasst. Ist schön.
Wie wichtig ist dir das? Ich habe gerade so gedacht, ich meine, hast du in den letzten Jahren auch jetzt so mit dem Erfolg, den du hast, auch zum Beispiel Neider im Freundeskreis gehabt? Oder hat sich dein Freundeskreis verändert mit der Zeit? Oder war das schon eigentlich seit dem Studium so, dass du dann einfach genauer ausgewählt hast? Weil ich kann mir halt vorstellen, dass es natürlich auch so ist, dass man Menschen dann erstmal, die können mit einem nicht den Weg gehen. Die halten es vielleicht nicht aus, oder man selber merkt, man hat plötzlich keine Gemeinsamkeiten mehr. Wie war das für dich?
Definitiv hat sich da was verändert. Also ich war nie jemand, der so einen Klicken-Freundeskreis hatte, sondern dass die Freundeskreise sich eher verteilt haben über verschiedene Städte, weil ich bin auch einige Male umgezogen. Ich habe mal in München gewohnt, mal in Erlangen, mal in Wuppertal. Und da verteilt sich das halt, ne? Also ich habe immer früher gedacht, das ist ein Nachteil, ich habe ja gar nicht Leute an einer Stelle. Und wenn ich eine Party gemacht habe, kamen eh irgendwie Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen. Was ja auch immer spannend ist, wenn es nicht immer die gleichen sind, die sich dann untereinander kennenlernen, darüber neue Netzwerke gründen. Und im Laufe der Zeit haben sich Dinge verändert. Also Neid kann ich insofern, keine Ahnung, vielleicht sind Leute neidisch für sich. Ich sehe halt auf Instagram zum Beispiel, wenn ich Stories mache, dass Leute von früher meine Stories, alle meine Stories angucken, nicht einen Kommentar drunter lassen, aber mich halt gefühlt so stalken, wo ich mir denke, ach, ist auch interessant. Es gibt aber auch ein paar, die schreiben mich jetzt halt von früher an und sagen, hey, ich finde cool, was du machst, wo ich das nie gedacht hätte, dass die sich darauf irgendwie melden oder das beobachten. Dann gibt's andere, die fragen dann, verstehen gar nicht, was wir machen. Aber das Schöne ist, es sind halt viele Freunde von früher übrig geblieben. Also Christian kenne ich ja genauso seit 15 Jahren. Christian war ja auch in der Downline von Tobi mit seiner Frau Steffi und Matthias, seinem Bruder. Also das sind Freunde von früher. Ich habe aber auch eine Freundin, die ich schon ganz, ganz lange kenne, mit der ich vor einiger Zeit, also die vor einiger Zeit dann mir alles erzählt hat, wie sie findet, was Tobi ist. Also sie hat den komplett in eine Schublade gepackt, weil sie es blöd findet, dass er im Bewohnermodell quasi Leuten in den Schubladen packt. Und da habe ich halt gedacht, ja, was machst du denn hier gerade mit Tobi? Du kennst ihn ja gar nicht, du weißt gar nichts von dem. Und da habe ich einfach für mich entschieden, hey, wenn sie ready ist, hat ja irgendeinen Grund, dass sie es macht. Und ich sage, gut, ich lasse die Tür auf. Wenn du Bock hast zu kommen, komm. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber ich missioniere da nicht. Ich fühle dann, wer tut mir hier gut, wer tut mir nicht gut. Dann sind neue Leute in mein Leben getreten, weil wir eine großartige Crew haben. Aber auch noch welche von früher in München übrig geblieben sind. Eine sehr gute Freundin von mir, die Uli, die mit ihrem Mann Alex, die in München sind und die jetzt auch schon bei der Masterclass waren und Uli jetzt aufs nächste Seminar kommt, wo ich halt immer denke, cool, das sind Leute von früher, die wissen halt noch, wie die Yvonne ist, mit Schulden, die irgendwie versucht und weiß, das muss doch irgendwie hier alles anders gehen und die sich halt total für mich freut. Und das finde ich halt schön, wenn so jemand aus der, sag mal, Vor-Öffentlich-Zeit da ist, um zu sehen, hey, ja krass, das ist nicht so einfach gewachsen, sondern da war ein Struggle dahinter, ne? Und das ist schön. Aber so direkt Neid, keine Ahnung. Ich denke, Leute, die neidisch sind, sagen dir das nicht ins Gesicht, die reden dann eher mit anderen darüber.
Glaubst du, es ist jetzt gerade so gekommen, die Frage? Vielleicht ist es ja auch ein bisschen absurd, aber glaubst du, dass man einen großen Struggle in irgendeiner Form durchleben muss, um was Großartiges zu schaffen? Oder denkst du, dass das wirklich so ist, dass jeder auch den Weg gehen kann? Also, weil ich gerade so gedacht habe, ich meine, Tobias hat ja auch seine Geschichte. Ich glaube, jeder da hat eine gewisse Geschichte, wo auch ein großer Struggle war und dann man den einfach überkommen ist, um dann einen neuen Schritt zu gehen oder irgendwas Neues zu eröffnen.
Das ist sehr gut, dass du das fragst, denn wenn ich mir nur die Fakten angucke, die ich als Struggle empfunden habe, sind die Pillepalle gegen das, was andere Leute in ihrem Leben erfahren haben. Ja, also bei mir ist, ich habe keine schlimme Krankheit bisher gehabt, ich habe keinen sexuellen Missbrauch gehabt, meine Eltern waren nie pleite. Also ich hatte eine glückliche Kindheit, wir sind dreimal im Jahr im Urlaub gewesen, Skifahren. Wir waren jetzt nicht irgendwie besonders reich oder so. Meine Eltern waren ganz normal angestellt, haben gearbeitet. Mein Vater bei der Telekom, meine Mutter lange Jahre bei Ford. Und die hatten teilweise auch drei Jobs gleichzeitig, weil sie auch immer mehr gemacht hat. Also ich würde sagen, wir sind so eine durchschnittliche Familie mit keinem großen Ding. Aber gefühlt ist ja das für dich ganz schlimm. Und dann, wenn du denkst, du bist alleine oder das passt nicht oder jenes passt nicht. Und da gibt's halt auch eine Zeit. Und der Christian, wenn du den fragst, der beantwortet das ähnlich da. Der hatte eine glückliche Kindheit mit allen Dingen, mit Bruder und Familie, die sich gekümmert hat. Und da kommt dann halt dieser Gedanke auf, dass du denkst, ja krass, ich habe ja gar nichts Schlimmes durchlebt, wie jemand, der jetzt, keine Ahnung, Krebs überwunden hat oder dem Gliedmaßen verloren gegangen sind, der einen Unfall überlebt hat, dass du halt denkst, okay, krass, muss ich erst bis unter der Brücke gewesen sein, kann drogenabhängig und dann kann ich erst mich da rausgekämpft haben und anderen helfen. Und dann zu sagen so, nee, kannst du haben. Und wenn das Teil deiner Geschichte ist, dann nutzt die zu was Positivem. Aber wenn du für dich sagst, bei mir war eigentlich alles gut, es gibt ja aber trotzdem Dinge, die dich berührt haben, die dich als Mensch ausmachen. Trotzdem kannst du einen Unterschied machen, weil du dann anfängst, das zu bewerten. Oh, mein Pain war oder mein Schmerz war nicht schlimm genug, das erreicht, dass ich damit auf die Bühne kann, weißt du?
Das wäre jetzt meine Frage an der Stelle. Also jetzt zum Beispiel auch bei dem Self-Expression-Seminar. Jeder kommt ja mit seiner eigenen Geschichte und es sind ja Sachen, die du zum Beispiel selber auch noch nicht erlebt hast. Gibt es da Momente, wo du manchmal denkst, so wow, das ist jetzt echt krass und wo du dich versuchst reinzufühlen oder wie gehst du damit um, wenn du auch zum Beispiel merkst, so, hui, also das ist jetzt schon was sehr, sehr Großes.
Ja, also ich höre ja die krassesten Sachen. Ich finde interessant und ich sage extra interessant und nicht erschreckend in dem Augenblick, weil ich glaube, dass ich diesen Job nur machen kann, weil es mich nicht erschreckt. Mhm. Weil ich gelernt habe und gesehen habe und Menschen getroffen, Menschen machen alles, was du dir vorstellen kannst, was möglich ist. Alles. Und die interessant ist tatsächlich, wie viele Frauen gerade, also ich würde sagen, jede zweite, jede dritte, die im Seminar sitzt, hat irgendetwas mit sexuellem Missbrauch in irgendeiner Form gehabt. Und das muss sie aber nicht bestimmen. Und ich bin nicht schockiert, mich erschrickt so schnell nichts. Ich kann ja gar nicht so richtig beschreiben, warum. Ja, ich finde das schlimm, dass das Menschen passiert, aber es passiert ihnen einfach. Und ich kann es nicht verändern. Ich kann ihnen nur in dem Moment helfen, zu sagen, du bist aber viel mehr als das. Und was ist das mit deiner Geschichte, die raus muss, dass es anderen dann besser geht? Jeder trägt das in sich. Oder ich war mit meinem Mentor unterwegs in Amerika, habe ihn begleitet bei den Seminaren und da hat halt eine Teilnehmerin zum Beispiel geteilt, dass sie für die US Army gearbeitet hat, um Terroristen zu jagen und auszuschalten. Also eine Frau, die halt aussieht, wie du dir so eine nette Mutter vorstellst, ne? Ein junges Mädel, also eine junge Frau, also ich würde jetzt auch sagen, so irgendwas um die 30, 35, die auch selber Mutter ist und dann hatte sie lange Haare, Pferdeschwanz und dann sitzt sie da in der Runde und macht sich halt komplett fertig, weil ihre Aufgabe war es, vom quasi an so einer Computerstation zu sitzen und ferngesteuert eine Rakete abzuschießen auf so einen verdächtigen Terroristen in Afghanistan. Das hat sie geteilt. Und sie hat halt diesen Moment beschrieben, wie sie durch die Kamera der Rakete quasi guckt und das Ziel sieht.
Und wie es dann zerfetzt wird.
Und ja, wie er zerfetzt wird nicht, aber der Mann hat halt gerade seinen Sohn von der Schule abgeholt. Und die musste halt auf den Knopf drücken, ne, dass die Rakete halt abgeht. Und das hat sie geteilt und dann hat sie hat danach auch den Job aufgehört bei der US Army, weil sie hat halt gedacht, krass, das ist halt auch nur ein Vater, der halt gerade sein Kind abholt, ne? Und das nicht mehr tun zu können. Und mich berühren diese Geschichten extrem. Ich fühle komplett mit, aber ich versinke nicht in der Schuld oder in diesem, also es übermannt mich nicht. Ich fühle extrem mit. Deswegen, da habe ich schon krasse Sachen gehört. Übrigens auch von Männern, die sexuell missbraucht worden sind. Und dann zu sagen, guck mal, du hast aber
nicht... Von Männern oder von Frauen?
Männer, die sexuell missbraucht worden sind. Meist Söhne von Müttern oder sowas in der Art. Also habe ich schon viele Sachen gehört. Das ist jetzt übrigens nicht immer die Regel im Seminar.
Nein, schon, aber...
Aber um deine Frage zu beantworten, ich bin nicht schlimm erschrocken. Vielleicht hilft mir das auch bei der Arbeit, die ich tue, weil ich das für mich erkannt habe, eine meiner Stärken ist, die Stärke in Menschen zu sehen, die sie selber noch nicht sehen können. Und ich glaube, das kann ich nur, weil es mich nicht erschreckt. Also ich finde es schlimm, es berührt mich, es nimmt mich mit. Aber ich bin nicht in der Starre und sage, oh mein Gott, was ist denn da alles passiert? Weil dann könnte ich diese Arbeit nicht machen, die ich tue.
Ja, und den Eindruck, den ich auch bei dir hatte, ist, du hilfst doch deinen Seminarteilnehmern zu sehen, dass das die Geschichte ist, die vorbei ist. Und dass es nicht das Einzige ist, was jetzt zum Beispiel in dem Fall mich oder die anderen definiert. Weil das ist ja das Problem an den Geschichten, die wir erlebt haben. Dass wir in dem Moment denken, okay, das ist das Einzige, ist bestimmt alles, es ist unsere Realität und es ist heute noch der Fall. Und mich hat mal jemand zur Seite genommen und gesagt, so, gratuliere, du bist bis heute gekommen, du hast es überlebt. Und dann dachte ich mir so, oh, krass, irgendwie hart, aber wahr, ja. Und jetzt darf ein neuer Abschnitt beginnen. Und das heißt ja nicht, dass hinter so einer Geschichte, was auch immer man erlebt, immer nur was Negatives liegt, sondern letzten Endes daraus darf ja auch was wachsen und man ist es heute nicht mehr.
Richtig, und diese Frau, um nochmal die Geschichte zu beenden, mit dem Terroristen, wir haben ihr halt da geholfen, dass sie sich erstmal selbst vergeben kann für diesen Augenblick. Und was daraus geworden ist, dass sie jetzt in Charity-Aktionen halt Flüchtlingen hilft, die aus so in Ländern kommen, damit die Familien zusammengeführt werden und ihre Eltern da sind. Und das würde sie jetzt halt nicht tun, wenn halt dieses schreckliche, grausame Erlebnis für sie nicht da gewesen wäre. Weißt, dann hätte sie vielleicht irgendein Durchschnittsleben gelebt, keine Ahnung, irgendwas gemacht. Aber das hat ihr jetzt den Antrieb gegeben, Dinge positiv zu verändern. Und das ist es. Es werden schreckliche Dinge getan, grausame Sachen. Aber was können wir dann damit tun, um die Welt ein Stück zu verändern? Und es muss auch nicht immer dieses Riesending sein. Es kann auch einfach sein, die erstmal ein Herz gebrochen worden von einem Partner und dann sagst du, hey, krass, ich habe aus dem Liebeskummer gemerkt, wie ich mich fertig gemacht habe. Jetzt stehe ich hier heute zum Thema Selbstliebe, damit mehr Leute sich selber lieben und erkennen, dass sie einen Wert haben. Weißt? Also es müssen ja nicht immer diese schlimmen Sachen sein, sondern können auch andere Sachen sein, obwohl Herzschmerz auch schon ziemlich schlimm ist.
Ich habe noch zwei Fragen, bevor ich zu meinen Abschlussfragen komme. Das erste ist, dass du jetzt zusammen mit Janina Felix einen Podcast hast auf YouTube. Der nennt sich Female Leadership Booster.
Genau, den hat Janina, das ist Janinas Podcast. Ich habe sie nur unterstützt, ein paar Folgen darin aufzunehmen.
Okay. Genau. Ach, ich dachte, ihr habt den irgendwie zusammen, weil du ja auch ein bisschen... Aber wie ist es, ihr seid ja schon auch ein gutes Team. Finde ich. Also so, wenn man euch, ich weiß nicht, ob ihr euch kennengelernt habt bei der OTS oder vorher schon kanntet. Wahrscheinlich kanntet ihr euch auch vorher schon.
Bei der PSU.
Bei der PSU habt ihr. Ah, okay. Was ist das zum Beispiel, warum Janina jetzt ein Typ Frau ist, mit dem du gut zusammenarbeiten kannst? Also was macht zum Beispiel die Zusammenarbeit mit ihr aus?
Also Janina kenne ich seit der PSU, ich glaube vor 2 Jahren. Da ist sie als Teilnehmerin gekommen. Und hat ein Video von Tobi gesehen. Und weißt du, was witzig ist, dass du jetzt heute über Janina sprichst, weil sie war gestern Crew beim Personality Bootcamp und hat mir heute eine Nachricht geschrieben, dass sie jetzt, ich hoffe, Janina, ich darf das hier sagen, was du mir gerade geschrieben hast, dass sie eine Meditation gemacht hat und jetzt ist sie auch gerade auf dem Rückweg nach Hamburg und im Zug sitzt und dass sie heulen muss, weil sie so unglaublich dankbar ist. Und sie schreibt, sie ist total dankbar, Tobi im Netz gefunden zu haben. Sie ist dankbar für die PSU, für die Crew, uns allen begegnet zu sein und vor allem halt mir. Und sie schreibt, ohne dich wäre ich immer noch eine durchschnittliche Corporate-Trainerin, die in 5 Jahren keine Aufträge mehr bekommen hätte, weil Tobis Schüler an ihr vorbeigezogen wären. Und sie dankt mir für die ganzen Herausforderungen, für die Trainings, wo ich sie begleitet und verbessert habe, für den Kurs, wo ich sie hingebracht habe, danach hinaus. Also ich bin mit ihr nach Malaysia gefahren, habe ein Seminar gemeinsam mit ihr besucht, weil wir haben halt auch einen ähnlichen Humor, lachen uns kaputt. Und habe ich gedacht, die geht mir nicht auf den Zeiger, die nehme ich mal mit, die finde ich cool. dafür, dass ich ihr die Gelegenheit gegeben habe, bei Change the World mal zu moderieren und. Und dann sagt sie, ich sei halt ein großes Vorbild für sie. Und die Nachricht kam halt erst heute früh, deswegen ist es krass, dass du es sagst. Und wir haben da auch so Phasen, da machen wir Sachen zusammen, tauschen uns aus, jetzt macht sie länger ihr Ding und ich habe ihr geholfen, das weiterzuentwickeln und so beeinflusst sich das Stück für Stück und jetzt kommen sicherlich die nächsten Stationen und das ist halt schön. Also warum haben wir zusammengefunden? Ich denke, weil sie sich geöffnet hat, weil sie, ich bewundere sie in so vielen Dingen. Ich habe gestern zu ihr gesagt, sie ist ja Mutter von 2 Kindern, die sie total selbstständig erzogen hat und das bewundere ich halt. Das finde ich sehr vorbildhaft. Das ist sowas, wie ich das dann auch gerne mal machen will. Also ich denke, das ist so ein gegenseitiges. Ja, und so hat sich das mit Janina irgendwie entwickelt, ne?
Was macht so eine Nachricht mit dir?
Ey, krass. Lese ich heute früh und denke, verrückt.
Machst du so
jemand,
auch?
Jemand nimmt mich als Vorbild. Also das ist voll schön. Das ist voll nah. Das ist... Ich meine, irre. Was will ich mehr? Wie toll ist das denn? Da geht's zu erkennen, die Ziele, hinter denen ich früher hergelaufen bin, sind nicht die, worum es geht. Und auch Feedback zu kriegen von Leuten, nicht nur von Janina, sondern ich sage auch immer den Teilnehmern, hey, nehmt euch einen Ruck, wenn ihr einen Trainer seht, geht einfach mal hin, fragt den, was ihr fragen wollt, teilt, was ihr teilen wollt, weil ich weiß ja nicht, was in euch was ausgelöst hat. Deswegen überwindet euch und sagt, und dass sie das auch einfach jetzt so teilen kann und ich Teil ihrer Reise bin und sie Teil meiner, das, ach Gott, das ist auch
total, oh, kriege ich auch Gänsehaut. Schön. Ja, ich finde es aber jetzt gerade total schön, um hier in die Abschlussfragen zu gehen. Also erstmal, was bedeutet Weiblichkeit für dich in einem Satz?
Wow, in einem Satz? Ich würde sagen, sanft und stark zugleich zu sein.
Das wäre jetzt genau 3 Dinge, die du im Frausein liebst. Sanft, stark. Genau, 3 Dinge, die du im Frausein liebst. Neben sanft und stark zugleich zu sein.
Also manchmal wäre ich auch gern mal ein Mann, um einfach mal zu spüren, wie das so ist.
Okay, ja. Das geht mir aber auch so. Ich wäre auch manchmal gerne ein Mann.
Allein der Haare so morgens. Angeht. Mann, ja. Mann, Mann. Aber 3 Dinge, die ich am Frausein liebe. Ich denke, dass, weil wir anders kommunizieren als Männer, dass, also wir kommunizieren eher auf Beziehungsebene. Also wirklich Herz aufmachen können, fühlen können, da sein können, Wärme geben können, Stärke, Schönheit, Sexiness, alles sein zu können. Ach, ist das herrlich. Und auch mal nichts machen zu können, auch mal den Starken sein lassen zu können. Das nicht zu müssen. Ja, das finde ich schön.
Was ist dein größtes weibliches Vorbild?
Mein größtes weibliches Vorbild?
Hast du eins?
Nein, ich habe keins. Ich habe kein weibliches Vorbild, deswegen bin ich selber irgendwann auf die Bühne gegangen. Ich finde, einige Frauen lerne ich jetzt kennen, die ich toll finde, von denen ich mir Sachen abgucken kann. Ich war auch nie ein Teenager, der ein Idol hatte im Übrigen. Also ich war kein Backstreet Boys-Fan oder sowas. Jetzt weiß man, aus welcher Generation ich bin.
Ich habe auch, ja, also meine Schwester hatte Backstreet Boys, Bettwäsche. Ich aber auch nicht. Ich war mal auf einem Kelly Family Konzert. Ganz schrecklich, oh Gott.
Auch schön.
Ja, oh Gott, ja. Sogar auf 2.
Ja. Da habe ich nicht hingekriegt. Also natürlich finde ich, zum Beispiel Frauen wie Madonna toll, was sie geschafft haben. Ich finde auch die Michelle Obama in einigen Dingen toll, aber ich muss auch sagen, ich finde auch faszinierend, wie Angela Merkel sich bei einigen Sachen durchsetzt, wo sie herkommt und wie sie es gemacht hat. Also ich finde, jede Frau hat was, was faszinierend ist, wie sie ihren Weg gegangen ist. Ne? Ich kann da nicht eine rauspicken. Männliches Vorbild, also ich muss sagen, früher, weil Tobi mir nah war, habe ich in Sachen Training ihn immer als Vorbild gehabt, aber auch als Blockade, weil ich gedacht habe, krass, da ist ja ein Mann. Also ne, ich dachte immer, ich müsste so. Und dann habe ich irgendwie erkannt, dass mein Weg ja ein anderer ist, Gott sei Dank. Dass ich nicht sein muss wie Tobi Beck. Und dass er ein Vorbild war, aber auch eine Hürde zugleich. Und jetzt gucke ich mir, was kann ich von verschiedenen Frauen mitnehmen. Klar, ich finde auch Les Brown als Mann so ein super Kracher. Das sind viele Leute in TED-Talks, wo ich denke, was für coole Sachen die machen, Größen in der Welt. Ja, Martin Luther King zum Beispiel. Aber ich habe nicht so ein, ich finde halt krass, wenn Menschen was anders machen, wenn sie sagen, okay, das, was wir als Status quo definiert haben, hat ja irgendjemand mal so definiert. Und ich will das jetzt verändern und das geht. Glaube. Also ich finde eher Werte und wie Menschen es Dinge durchziehen interessant.
Was ist dein Lieblingsfilm oder Lieblingsserie? Ich habe gedacht, die drei Bücher, die machen alle. Und ich habe das jetzt geändert bei dir, weil ich mir gedacht habe, nee, ich mache das jetzt, das ist doch viel besser, was man guckt.
Okay. Ich liebe Kill Bill, finde ich ein Kracher.
Ja.
Weil da ja auch die Uma Thurman als starke Frau in diesem gelben Lederdress auf dem Motorrad fährt. Und ich habe ja übrigens vor 3 Wochen erst Motorradführerschein gemacht.
Herzlichen Glückwunsch.
Geil. Ich glaube, unterbewusst hat sich dieser Film, weil ich will auch irgendwann mal so mega aussehen in so einem gelben Lederoutfit. Wie die bei Kill Bill. Den Film finde ich schon mal super. Dann liebe ich komplett Avatar.
Ah, oh ja, oh, ist wunderschön, das stimmt.
Wunderschön, als 3D-Version. Also wunderschön, weil da steckt für mich so viel drin, gesellschaftspolitisch, als auch tolle Bilder, Unterhaltung miteinander, alles zusammen, Spiritualität. Also der Film ist für mich einfach der absolute Oberkracher. Und jetzt kommt Serien. Ich gucke ja nicht viel Fernsehen. Ich habe auch das normale Programm abgeschafft. Ich höre auch kein Radio mehr. Wenn du mal Radioabstinenz hattest und Fernsehabstinenz und dann mal nach Monaten wieder einschaltest, dann merkst du ja, das macht keine gute Laune, was man da hört. Verändert auch nicht die Welt. Aber wenn ich eine Serie gucke auf Netflix, gucke ich ganz viel so Vampire Diaries.
Ja, und ich hab's gestern geguckt.
Weißt du warum? Die Story ist ja so lame und so platt, ne? Also ich meine, da will ständig jemanden umbringen. Es geht um Weltherrschaft, dann kommen so wieder Hexen und das ist ja sowas von lame. Aber ich gucke das immer aus einem Grund. Die Menschen da drin, die sehen so wunderschön aus. Also ich gucke einfach nur, weil die sehen so schön aus. Da gucke ich halt gerne hin. Ja. Aber dann gibt es noch eine andere Serie, die habe ich von Rebecca, die heißt Lie to Me. Die ist dann auch mit pädagogisch wertvollem Inhalt, würde ich jetzt mal sagen. Da ist ja um Mikromimiken und wie man Lügner erkennt. Aber ey, Vampire Diaries, ey, Rock.
Das ist so, oh, so toll. Ich habe gestern das auch gesehen, dass die 7. Staffel rausgegangen ist. Oder
die 8. sogar schon.
Die 8. durch. Aber die 7. habe ich noch nicht fertig. Deshalb, ich muss jetzt weiter gucken. Ja.
Ja. Ich kann ja auch nicht den ganzen Tag so tiefgründige Sachen machen. Ne? Ich freue mich dann auch mal, wenn ich einfach mal stumpfsinnig mal kurz einen Moment so schöne Leute am Fernseher angucken kann.
Wenn jetzt einer der Frauen da draußen dein Seminar, das Self-Expression-Seminar buchen möchte, erstmal ist die Frage, hast du denn 2018 jetzt noch Plätze frei? Und wo kann ich dich kontaktieren? Wo kann ich das buchen?
Ja, also erstmal fangen wir an mit dem Kontaktieren. Spitzt die Ohren und die Lauscher und die Zettel. Und
das kommt aber auch alles in die Shownotes. Also
ja, das wollte ich gerade sagen. Genau, gerne über Facebook einfach Yvonne Schönau eingeben, mit OE in dem Fall, oder Ö geht auch. Ihr werdet mich dann schon finden, Yvonne Schönau. Und das ist auch die Homepage, yvonneschönau.com. Wer mehr über das Programm wissen will, geht einfach auf selfexpressionprogram.de, Programm mit einem M, weil das heißt ja Programm und nicht Programm.
De.
Genau, und das ist übrigens eine gute Frage. Ich wollte ja ursprünglich meinen letzten Termin dieses Jahr im August machen.
Ja. Yeah.
Musste ich noch einen weiteren anbieten, weil August super schnell voll war. September ist jetzt auch schon voll.
Ja. Yeah.
Jetzt habe ich seit gestern noch November einen Termin, 16. bis 18. Der ist schon zur Hälfte voll, weil wir sind ja nur eine kleine Runde, 2,5 Tage, so um die 20 Leute, weil es geht um jeden Einzelnen, um deine Stimme, wie du ja weißt, deine Vision vom Leben, Klarheit zu bekommen. Und deswegen, da sind auch die Hälfte der Plätze frei. Wir haben aber schon für 2019 auch Termine. Also entweder noch November oder 2019. Und die Termine sind dann auch auf Self-Expression Program. Ihr könnt mir sonst auch eine Nachricht schreiben, wo wir dann antworten. Und dann mache ich natürlich auch für deine Podcast-Hörer ein Special-Angebot. Und dann müsst ihr einfach nur reinschreiben, Podcast Kim.
Okay.
Dann weiß ich Bescheid.
Schreibe ich auch mit rein. Also Podcast Kim, und dann bekommt ihr ein Special-Angebot im November, 16. bis 18. Genau. Da sind noch ein paar Plätze frei. Ja, sehr schön. Also erstmal vielen lieben Dank, Yvonne. Danke für deine Zeit und für dieses unglaublich tolle Interview. Und und bis bald. Wir werden uns hören, sehen, wie auch immer.
Danke für euer Interesse. Danke, dass ihr bei Kims Podcast reingehört habt. Mega Frau, müsst ihr unbedingt treffen, auch auf den Retreats. Und ja, danke, dass ich ein bisschen was von meiner Geschichte und meinen Ansichten teilen konnte. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch kommentiert oder Kim eine Meldung schickt, was euch am meisten inspiriert hat, euch am meisten gebracht hat oder dir, wenn du das hier hörst, weil das weiß ich ja nicht von all den Dingen, die ich so sage. Deswegen freue ich mich darauf, was zu hören.
Definitiv. Schreibt gerne drunter oder schreibt mir auch direkt über das Kontaktformular auf meiner Webseite. Und ja, aber ich packe alles unten rein und ja, bis bald. Ciao.
Bis bald. Danke. Ciao.
Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart und mit uns diese Folge geteilt habt. Wenn ihr Anregungen habt, Inspirationen, euch irgendwas durch den Kopf geht oder auch eigene Geschichten, dann gerne unten in den Shownotes. Und ihr könnt natürlich auch mir oder auch meiner Interviewpartnerin persönlich schreiben. Mich findet ihr unter www.kimjasmin.com/podcast. Und wenn du an einer Yoga-Reise interessiert bist, die ich im nächsten Jahr auch mit unterschiedlichen Frauen gemeinsam gestalten werde, dann findest du diese unter www.yogamitkim.de. Ich freue mich, euch vielleicht mal irgendwann persönlich auf einer Yoga-Reise zu sehen oder beim nächsten Mal wieder im Podcast. Dankeschön!